Wir kommen von Pfingsten her, dem Fest, bei dem wir die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Gemeinde Jesu feiern. Und wir haben letzte Woche begonnen, Tini hat das vorhin schon so zur Einleitung gesagt, uns mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und ich möchte heute nochmal anschließen und die Gedanken etwas weiterführen. Ich mache nochmal einen kurzen Rückblick. Einige sind ja nicht da gewesen. Für andere ist das schon wieder so weit nach hinten gerutscht im Laufe der Woche. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir einfach nochmal uns ein bisschen rekapitulieren, was da gewesen ist. Wir hatten letzte Woche zunächst mal festgestellt, dass es in Bezug auf den Heiligen Geist heutzutage in der Christenheit viele, viele Diskussionen gibt, so pro und contra, für und wider zu diesem Thema. Da werden dann mitunter auch ziemlich steile Aussagen aufgestellt, sodass manche Leute sich ja schon fast so ein bisschen ängstlich zurückziehen vor diesem Thema und denken, also wenn das alles so kompliziert ist und man da so viele verschiedene Meinungen haben kann, dann ja, halte ich mich da lieber ganz raus. Aber das ist letztlich wirklich die schlechteste Reaktion, sich vom Heiligen Geist fernzuhalten oder zurückzuziehen. Wir schneiden uns von viel Gutem ab, wenn wir das Wirken von Gottes Geist ignorieren würden. Und deswegen haben wir letzte Woche begonnen. Wir haben es so gemacht, wir haben gesagt, wir machen eigentlich das, was wir sonst auch immer machen, wenn wir unsicher werden. Wir gehen zu Jesus und wir gucken an, was hat der Heilige Geist denn bei ihm in seinem Leben für eine Rolle gespielt? Und wir schauen an, was hat er für Erfahrungen auch mit dem Geist Gottes gemacht? Und wenn wir bei Jesus sind, ich denke, da fühlen wir uns ja doch sicher, da fühlen wir uns ja doch wohl. Und da an der Stelle können wir dann auch sagen, okay, lass uns mal schauen, was ist denn hier geschehen und was können wir auch davon auf uns übertragen. Der eine Punkt, um den es letzte Woche ging, ist, der Heilige Geist vermittelt und bestätigt uns die Liebe Gottes. Und genau das hat Jesus ja auch als Erfahrung gemacht bei seiner Taufe. Wir lesen das in Lukas 3, als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Jesus wusste natürlich, dass er der Sohn Gottes war. Das sagt er einmal, als er 12 Jahre alt ist, da sagt er, ich muss doch im Hause meines Vaters sein. Er wusste, dass er der Sohn Gottes war. Aber trotzdem war das anscheinend gerade hier, kurz vor Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit, nochmal ganz wichtig, dass er es nochmal neu spürt. Dass er es nochmal neu erlebt, dass der Vater im Himmel ihn wirklich liebt und zu ihm steht und ihm ganz nahe ist. Und das hat auch seinen Grund, denn kurz darauf befindet Jesus sich in einem heftigen Kampf mit dem Teufel. Und als Jesus 40 Tage in der Wüste gefastet hatte, tritt der Teufel an ihn heran, so berichtet uns das Evangelium, und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich doch zu diesen Steinen, damit sie Brot werden und du wieder was zu essen hast. Wenn du Gottes Sohn bist, sagt der Teufel. Hier hat er sich ganz offensichtlich ein paar Chancen ausgerechnet, Jesus bei seinen Zweifeln zu packen. Wenn du Gottes Sohn bist, das hast du als 12-jähriges Kind mal gedacht. Da hast du das mal gesagt. Aber bist du heute denn wirklich noch sicher? Nur jetzt sehen wir, Jesus hatte hier die Stimme seines Vaters durch den Heiligen Geist ganz frisch im Ohr. Er kommt ja gerade von seiner Taufe. Er kommt gerade von dieser Erfahrung her, wo Gott neu nochmal in sein Herz, ganz offen auch hin, für alle sichtbar, auch ihm das gezeigt hat. Du bist mein lieber Sohn und deswegen kann er hier dem Teufel widerstehen. Und ich habe das ein Stückchen so auf uns übertragen, wir alle kennen doch Zeiten, wo wir ganz ähnlich wie Jesus auf die Probe gestellt werden. Und dann kommt auch die Frage an uns, bist du dir eigentlich noch sicher, dass du Gottes Kind bist? Nach dem, was du dir geleistet hast, glaubst du wirklich, dass Gott einen wie dich immer noch lieben kann? Das hast du mal geglaubt früher als Kind, ja. Ne? Hast dich vielleicht sogar mal taufen lassen. Aber glaubst du wirklich nach dem, was du verzapft hast, dass das heutzutage noch stimmen kann? Und wisst ihr, dann ist es natürlich gut, wenn wir mit Bibelstellen argumentieren können, wenn wir sagen können, hier steht das doch. Aber ich bin je länger, je mehr der Überzeugung, es ist mindestens genauso wichtig, dass wir uns dann auch lebhaft daran erinnern können, wie wir Gottes Liebe gerade wieder gespürt und erfahren haben, wie wir sie erlebt haben. Dass wir bei allen Argumenten und Überzeugungen, die in unserem Kopf sein mögen, doch auch immer wieder neu frische Herzenserlebnisse machen. Wo wir selber das merken, dass Gott tatsächlich uns lieb hat und wir das in unserem Herzen spüren. Denn etwas wissen und etwas erleben, das sind nochmal eben zwei ganz verschiedene Dinge. In Römer 5, Vers 5 lesen wir, die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist ausgegossen in unser Herz. Und wisst ihr, an dieser Stelle sagt Paulus eben, dass der Heilige Geist uns nicht so ein paar trockene Informationen über Gottes Liebe gibt. Na, das musst du glauben, denn es steht da. Und wenn du das ganz festhältst, dann ist eigentlich alles klar. Das ist eine Seite, die ist auch okay, die hat auch ihre Berechtigung. Aber hier steht etwas von Ausgießen. Hier steht etwas davon, dass der Heilige Geist uns begegnen möchte, um uns diese Liebe spürbar zu machen. Und wie ich eben schon sagte, ich bin je länger, je mehr davon überzeugt, dass wir solche Erlebnisse brauchen. Und dass solche Erlebnisse uns stark machen, und ich meine damit frische Erlebnisse, nicht irgendwelche Dinge von vor 20, 30, 40 Jahren, sondern etwas, wo wir auch heute noch merken, Gottes Liebe ist da. Gott hat mich als sein Kind adoptiert und er schließt mich in seine Arme. Und das ist wahr und das gilt heute. Soweit die Zusammenfassung von letzter Woche. Jetzt wollen wir einen Schritt weiter gehen und wir wollen uns gemeinsam noch eine zweite Wirkung des Heiligen Geistes im Leben Jesu anschauen. Wir kommen nochmal auf diese Begebenheit zurück, die ich eben schon zitiert hatte, von der Versuchung Jesu durch den Teufel in der Wüste. Es heißt dann dort jetzt in Lukas 4, im Vers 13, 14 und nachher noch 15, da gab der Teufel es auf, Jesus weiter auf die Probe zu stellen. Und er verließ ihn für einige Zeit. Und jetzt heißt es, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück und schon bald sprach man überall von ihm. Der Heilige Geist schenkt Kraft. Ich glaube, auch in diesem Punkt ist Jesus ein Vorbild für uns. Auch wir, glaube ich, sollen diese Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben auch immer wieder neu empfangen und aus dieser Kraft leben. Lasst uns erstmal schauen, was für Kraftwirkungen wir hier bei Jesus in der Folgezeit eben sehen und erkennen können. Wir lesen als erstes, dass als Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa zurückkehrte, schon bald ganz viele Leute von ihm sprachen. Ein Vers weiter hier heißt es sogar, er lehrte die Menschen in den Synagogen und alle redeten mit größter Hochachtung von ihm. Wow, das ist doch mal eine erwünschte Wirkung, oder? Es klingt ja eigentlich schon fast so, dass der Heilige Geist uns überall beliebt macht. Er kommt und wir dürfen in seiner Kraft jetzt hier leben und tun und Dinge machen. Und alle Menschen redeten hier plötzlich mit großer Hochachtung. Dürfen wir denn jetzt diesen Schluss ziehen? Man wird mit der Kraft des Geistes erfüllt und alles fluppt auf einmal, alles gelingt und alle finden einen toll. Alle reden mit großer Hochachtung. Nun, wir sollten erstmal ein bisschen weiterlesen in unserem Bibeltext. In den direkt darauf folgenden Versen heißt es nämlich, dass Jesus in seine Heimatstadt nach Nazareth kommt. Und auch dort in der Synagoge lehrt und auch dort hören ihm die Menschen erstmal ganz gebannt zu. Aber als Jesus dann zum Punkt kommt und davon spricht, dass er selber Erfüllung dieser alttestamentlichen Prophezeiung ist, die er gerade gelesen hat, da kippt mal die Stimmung. Da sehen ihn die Leute auf einmal nicht mehr als nur so einen begabten Redner aus ihren eigenen Reihen, sondern da ist er für sie plötzlich ein Hochstapler. Und sie versuchen ihn sogar direkt im Anschluss an den Gottesdienst von der hauseigenen Klippe zu stürzen, um ihn loszuwerden. Das klingt mit einmal ja doch ganz anders. Mit der Kraft Gottes ausgerüstet zu werden, bedeutet anscheinend jetzt doch nicht, dass ich automatisch in Zukunft jeden Beliebtheitswettbewerb gewinne. Dass mir einfach alles gelingt. Dass alles so fluppt und läuft und alles geht und alle finden mich toll. Aber ein paar andere Folgen können wir hier jetzt schon erkennen. Lass uns mal gucken. Das Erste, was wir bei Jesus sehen, ist, da wo Menschen wieder neu mit dem Heiligen Geist ausgerüstet werden, da kommen Dinge geistlich in Bewegung. Da bleibt nicht alles beim Alten. Da kann man nicht einfach Business as usual weiterleben. Da, wo der Geist Gottes neu aktiv wird im Leben eines Menschen, da bleibt das Leben nicht so, wie es ist, sondern es ist Veränderung angesagt, und zwar innerlich wie äußerlich. Zweitens, da, wo der Heilige Geist neu in Aktion tritt, da werden Dinge wesentlich. Bis zu diesem Punkt ist es ja einfach so bei Jesus, dass er ein großes Publikum bekommen hat. Ein großes Publikum, was ihm folgte, was ihn toll fand. Nicht, dass er es darauf angelegt hätte, aber es geschah einfach so. Er wurde bekannt, alle wollten ihn sehen, alle redeten von ihm. Jetzt aber, jetzt sagt er, dass er die Erfüllung dieser alttestamentlichen Bibelstelle ist. Und jetzt plötzlich scheiden sich die Geister, denn jetzt wird es wesentlich. Jetzt geht es darum, wie ich zu Jesus stehe, als was ich ihn sehe. Als einen guten Menschen mit so ein paar netten Taschenspielertricks. Da gibt dieses alte Lied, kannte Tricks mit Fisch und Brot. Ne? Konnte da plötzlich so mehr draus machen. Oder ob ich ihn tatsächlich sehe als Gottes Sohn, als Zentrum der Geschichte, als den Anker in der Zeit. Da geht es plötzlich ans Eingemachte. Es wird wesentlich. Und das ist ganz unbequem. Das bedeutet auch immer neue Herausforderungen für uns. Aber, und das ist in dieser Geschichte auch deutlich, drittens, da wo der Geist Gottes Menschen neu erfüllt, da ist dann ganz oft auch eine neue Kraft, eine neue Vollmacht da. Wir lesen in dieser Geschichte von Jesus hier jetzt nämlich, als er in Nazareth ist. Wütend sprangen die Synagogenbesucher auf und schleppten Jesus aus der Stadt heraus bis zu dem Steilhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstoßen, doch Jesus ging mitten durch die aufgebrachte Volksmenge hindurch und zog weiter, ohne dass jemand ihn aufhielt. Ich fand diese Stelle immer ein bisschen komisch. Ich habe mich immer gefragt, wie hat er das gemacht? Ich kann mir das nur so erklären. Jesus hat eine unglaubliche Präsenz in diesem Moment gehabt. Eine Kraft ist von ihm ausgegangen, dass die Leute nicht wagten, ihn anzufassen. Er ist ganz neu mit einer Vollmacht ausgestattet gewesen, dass die Leute die Finger von ihm gelassen haben, dass er einfach gehen konnte. So, jetzt möchte ich zu uns kommen. Was bedeutet das für uns als diejenigen, die Jesus nachfolgen und in denen ja Gottes Geist lebt? Lasst uns, was uns angeht, nochmal so einen kleinen Schritt zurücktreten und uns nochmal fragen, was ist eigentlich Kraft? Wir gehen nochmal so in den natürlichen Bereich, um uns zu fragen und ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was Kraft ist. Wenn wir das Wort Kraft hören, dann denken wir ja meistens eher ganz schnell so an so einen muskelbepackten Bodybuilder, der morgens früh aufsteht und sagt, ich könnte Bäume ausreißen, und dann macht er das auch einen ganzen Tag lang. Ja, also jemand, der wahnsinnig viel Kraft besitzt und das eben auch einsetzt. Aber wenn wir uns mal umschauen, dann stellen wir doch fest, dass Kraft in ganz vielen unterschiedlichen Formen existiert. Da ist die Kraft des Hammers, der zum Beispiel ganz gezielt auf einen Nagel einen Impuls abgeben kann. Dann gibt es aber auch die Kraft des Magneten, der ganz sanft und nachdrücklich anziehend ist und das immer weiter tut, ganz beständig. Beim TÜV kannst du hydraulische Kräfte bewundern. Wenn der Kfz-Meister den Knopf drückt und der Hydraulikkolben unser Auto nach oben hebt, als wäre das nichts. Als könnte man das einfach so machen, mit einem Fingerdruck. Es gibt die Kraft der Festigkeit. Das haben wir doch auch schon mal bestimmt bewundert, wenn ein Baum einfach nur so stark dasteht über Jahrzehnte, Jahrhunderte. In Wind und Sturm und Unwetter, dieser Baum, der biegt sich mal vielleicht hin und her, aber er steht. Und dann gibt es ganz unscheinbare Kräfte, zum Beispiel kleine Wurzeln, die eine ganz große Macht entwickeln können. Ich habe das vor einer Weile mal gehört, so eine Geschichte, die das so schön verdeutlicht, die habe ich auch schon mal erzählt, aber ich erzähle sie uns nochmal, die ist so nett. Es gab auf einem Friedhof mal ein ganz interessantes Grab. Jemand, der atheistisch geprägt war, also mit Gott nichts am Hut hatte, der wollte dem christlichen Auferstehungsglauben so eine auswischen und er ließ auf seinem Grabstein die Worte einmeißeln: Dieses Grab darf nie geöffnet werden, auch nicht am jüngsten Tag. Nun, Gott schaute sich das wahrscheinlich etwas lächelnd an und sagte sich, also, da muss ich jetzt keinen Blitz bemühen. Da muss ich jetzt auch nicht erbost draufhauen, um meine Ehre wiederherzustellen. Da reicht mir ein kleines Samenkorn. Also blies der Wind ein kleines Samenkorn in eine Ritze, so an der Seite von dieser Grabplatte. Und das Samenkorn keimte und es wurde ein kleines Pflänzchen mit Wurzeln und wuchs Jahr für Jahr zu einem kleinen Baum heran. Und ganz langsam begannen die Wurzeln, so diese Grabplatte nach oben zu drücken. Und nach einigen Jahren war dieses Grab mit dieser tollen Inschrift drauf völlig offen. Ich glaube, Gott hat auch Humor. Der macht sowas manchmal mit dem Augenzwinkern und sagt, du armes Würstchen, was glaubst du denn, was du verfügen kannst so, in deinem Größenwahn? Da muss ich keinen Blitz bemühen, ein kleines Samenkorn, das tut's hier an dieser Stelle auch. Ein paar kleine Wurzeln reichen aus, um deine ewige Grabplatte aus den Angeln zu heben. Wisst ihr, so gibt es ganz unterschiedliche Kräfte und welche Kraft wir brauchen, das hängt ganz von der erwünschten Wirkung ab. Was wollen wir denn erreichen? Was ist denn jetzt wichtig? Was ist in dieser Situation, in diesem Moment denn jetzt wichtig? Wenn ich einen Nagel in einen Balken schlagen will, ja, dann hole ich mir doch keinen Magneten, um ihn irgendwie von der anderen Seite aus so reinzuziehen. Da kann ich lange versuchen, ne? Dann ist der Hammer das Werkzeug der Wahl. Wenn ich mich allerdings irgendwo im Wald verlaufen habe, dann ist ein Hammer für mich ziemlich egal. Dann wäre ich sehr froh, ich hätte einen Magneten dabei, einen Kompass, der mir die Richtung weist und mir zeigt, wo es lang geht und wo ich hier rausfinde. Da ist diese Kraft für mich ganz wichtig. Lasst mich das mal aufs geistliche Leben übertragen. Es gibt für uns in unserem Leben als Christen, in unserem Leben mit Gott, so ganz unterschiedliche Arten der Kraft, die der Heilige Geist uns gibt. Da gibt es manchmal diese Hammertypen. Das sind diejenigen, die bewundern wir dann ganz oft, ne? Gott braucht die manchmal, um so Widerstände zu zerbrechen und die fallen einem auch sofort auf, die stechen einem ins Auge und dann denkt man manchmal, oh, wenn ich so wäre. Aber das ist nicht alles, es gibt viel feinere Kräfte, es gibt auch die magnetische Kraft. Menschen, die einfach Jesus anziehend machen, wenn man die erlebt, dann bekommt man Appetit auf mehr. Dann denkt man einfach, oh ja, das ist gut hier. Das ist gut so, wie dieser Mensch lebt. Da möchte ich was von lernen. Da möchte ich mir was von abgucken. Dann gibt es hydraulische Kräfte. Menschen, die treu im Gebet Dinge vor Gott ausbreiten. Ganz langsam. Jeden Tag immer ein bisschen. Und so durch ganz einfache Gebete ganz schwere Lasten bewegen. Es gibt die Kraft der Festigkeit, dass wir einfach stehen können wie ein Baum. Und dann kommt ein Sturm und dann stöhnen wir so ein bisschen und oh, dass das alles auch kommen kann, aber dann ist der Sturm auch wieder vorbei und dann stehen wir trotzdem wieder und zwar fester als vorher. Dann gibt es die Kraft der Wurzeln, die Kraft der Liebe, die über Jahre hinaus verschlossene Herzen öffnen können. Vielleicht ist das in deinem Umfeld gerade wichtig. Und du sagst dir, da wird doch sich nie was bewegen. Der sagt, in alle Ewigkeit brauchst du mir nicht mit Gott zu kommen. Aber wie die Kraft der Wurzeln der Liebe ganz langsam auch so ein Herz öffnen können und es mit einmal eben doch möglich ist, dass etwas hineinfällt von Gottes Licht, von Gottes Gnade. Wie oft schielen wir immer auf die Hammertypen und denken von uns, ja, wenn ich so wäre, wenn ich das könnte, ja dann, ne, dann könnte ich auch was für Gott bewegen. Aber der Heilige Geist möchte uns die Kraft geben, die wir brauchen, um in unserer Lebenssituation weiterzukommen und um auch in unserem Umfeld Dinge bewegen zu können, die dort eben wichtig sind. Bei Menschen, die uns nahestehen, Menschen, mit denen wir zusammenleben. Und das kann manchmal viel unscheinbarer und viel feinfühliger zugehen, als es in unserer sensationslüsternen Welt oft verlangt wird. Da denkst du dann manchmal, das war doch gar nichts. Natürlich, es hat nur einfach länger gedauert. Aber es war genau das, was dieser Mensch in deinem Leben brauchte. Genau das, was für ihn nötig war. Nur wenn wir dann genau hinschauen, dann werden wir auf Dauer erkennen, wenn Gottes Geist am Werk ist, dann bleiben Dinge nicht so, wie sie sind. Dann werden Fragen und Antworten wesentlich und wir können erkennen, wie Gott mit seiner Kraft durch uns wirksam wird. Und viel mehr geschieht, als wir aus unserer Anstrengung hätten tun können. Wisst ihr, ich möchte uns jetzt zum Schluss dieser Predigt dazu einladen. Wir wollen nach der Predigt noch gleich eine Lobpreiszeit haben, dann auch ein Abendmahl feiern, wo wir uns ganz bewusst nochmal Gottes Wirken, seiner Kraft aussetzen. Und ich wünschte so sehr, dass so eine Zeit, Lobpreiszeit und Abendmahl, für uns so eine Zeit wird, die wir dafür wirklich, ja, darin wirklich erleben können. Dass wir Gottes Zuspruch, Gottes Nähe hier erleben können. Wir haben doch in unserem Alltag genug zu leisten. Also ich kenne keinen von euch, der mit mir immer so sonntags dann so beim Meet and Greet reden würde und sagen würde, oh, das war wieder eine laue Woche. Hab mich wieder so gelangweilt. Ne, auf der Arbeit, die wollen alle nichts von mir und auch sonst so in meinem Umfeld. Alles Paletti, alles gut. Ich höre andere Geschichten, Leute. Ich höre andere Geschichten, wie ihr gefordert seid. Und wie Dinge in eurem Leben sind, wo ihr sehr wohl merkt, hier bin ich bis an die Grenze manchmal gefordert. Und ich möchte so gerne, dass in unser Bewusstsein dringt, der Gottesdienst hier, das ist jetzt nicht auch noch mal etwas, was ich ableisten muss. Der Gottesdienst, das ist doch jetzt nicht auch noch mal etwas, wo ich mich gestylt zeigen muss, wo ich den Kräftigen spielen muss, vielleicht den Hammertypen, wo ich von mir selber so die Schokoladenseite immer nur zeigen muss, wo ich den anderen möglichst irgendwie keinen Anlass gebe, dass die denken, bei dem, das stimmt aber was nicht und geistlich und ob der noch so ganz richtig steht. Gottesdienst, das ist doch etwas, wo wir auftanken können. Das soll es sein, dass du so kommen kannst, wie du aus der Woche manchmal ausgewrungen kommen musst, weil du wieder Kraft brauchst, weil du wieder jemanden brauchst, der dich füllt, der dich neu füllt mit etwas, was dir Not tut. Mit Kraft, die du nicht hast. Mit Brot, das du nicht hast. Mit etwas zum Weitergeben, was du aus deiner Kraft, aus deiner eigenen Quelle niemals hervorbringen kannst. Das ist Gottesdienst. Und ich möchte so gern, dass wir das eben auch genauso erleben, dass dieser Gedanke bei uns Raum gewinnt. Hier bei uns im Gottesdienst. Hier kann ich Jesu Stimme hören und nicht nur seine Worte. Hier höre ich Jesus reden zu meinem Herzen und lese nicht einfach nur ein paar trockene Zeilen. Gottesdienst ist etwas, wo ich neue Liebe, neue Kraft von Gott bekommen kann. Und ich möchte dich einladen, dass wir das nun gemeinsam im Lobpreis und im Abendmahl suchen und einfach unsere Hände auftun und uns beschenken lassen von unserem Gott, der, wie es so schön in der Bibel heißt, geben kann und geben möchte über Bitten und Verstehen. Das, was du und die Kraft, die du für deine nächste Woche brauchst.